da ist Spielraum, wo man auch den Krebs verhindern kann. Und wie gesagt, 5 bis 10% genetisch und im Umkehrschluss 95 bis 90% nicht genetisch. Und was ist das dann? Also ein großer Anteil, 35%, ist Übergewicht, einhergehend mit Insulinresistenz. 25% ungefähr sind Umweltfaktoren. 10%, 15% sind Lebensstilfaktoren, wie zum Beispiel Rauchen oder Alkohol. Das heißt also, man hat schon auch viel Potenzial für Selbstwirksamkeit, für Verhinderung von des Entstehens von Tumorerkrankungen. Ein Risikofaktor, Alter, kann man natürlich nicht modifizieren, aber man kann natürlich schauen, dass man eben diese DNA-Mutation versucht gering zu halten, indem man eben Prozesse im Körper reduziert, die eben die DNA schädigen und eben pro-mutagen wirken.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast präsentiert von Sunday Natural. Mein Name ist Jason Raffington und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Die Diagnose Krebs gehört nach wie vor zu den größten Ängsten in unserer Gesellschaft. Lange Zeit lag der Fokus der Medizin fast ausschließlich auf der Bekämpfung des bereits gewachsenen Tumors. Ein reaktiver Ansatz, der zwar enorme Fortschritte gemacht hat, aber oft zu spät ansetzt. Moderne Ansätze legen nun größeren Wert auf Früherkennung und die Vermeidung von Risikofaktoren. Wie diese präventiven Ansätze aussehen, weiß mein heutiger Gast. Dr. Julian Weingärtner ist Facharzt für Radioonkologie an der Charité Berlin und Mitgründer von Holistic, einer Plattform für personalisierte und ursachenorientierte Medizin. Dr. Weingärtner beschäftigt sich aktiv mit integrativer Onkologie und Forschung an der Schnittstelle zwischen funktioneller Medizin und moderner Technologie. Deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch und auf deine Expertise zu doch diesem sehr, ja, komplexen Thema. Herzlich willkommen, Julian.
Vielen Dank für die Introduction und auch für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ja, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Also die aktuelle Onkologie ist immer komplexer geworden. Also wir haben immer bessere Therapiemöglichkeiten. Auf der einen Seite durch Genomsequenzierung, Next Generation Sequencing. Das heißt also, man schaut, welche DNA-Mutationen liegen beispielsweise vor in diesen Tumoren und welche zielgerichteten Therapien bieten sich an. Es gibt immer mehr Antikörpertherapien, aber auch Immuntherapie hat einen riesen Fortschritt gebracht. Das heißt also, wir haben immer mehr Langzeitüberlebende. Beispielsweise Lungenkarzinom war durchschnittliche Überlebenszeit von 6 bis 10 Monaten. Jetzt kommt man auf 30 Monate, aber 30 Monate ist immer natürlich immer noch gering. Und insgesamt, wenn man sich die Gesamt-Langzeitüberlebenden anschaut, dann sind es bei Männern über 5 Jahre. Man hat immer diese 5-Jahres-Schwelle, diese 5-Jahres-Überlebensrate, dass sozusagen die, wenn man diese Hürde genommen hat, dann ist die Rezidivwahrscheinlichkeit, dass der Tumor wiederkommt, sehr gering. Und die liegt bei Männern bei ungefähr 55%, bei Frauen 59% für alle Krebserkrankungen. Prostatakarzinom, Mammakarzinom, also Brustkrebs, länger 80%. Ja, also wir haben mehr Langzeitüberlebende, wir haben schon Fortschritt auch, KT-Zelltherapie, immer mehr zielgerichtete Therapien, aber auch oftmals einhergehen mit einem Trade-off. Das heißt also Nebenwirkungen, viele Therapien sind sehr nebenwirkungsreich, Patienten haben Polyneuropathie, Fatigue, Chronic Fatigue Syndrom. Also mit den ganzen Therapien grätscht man auch sehr in viele Stoffwechselprozesse. Auch wenn die Patienten dann länger leben, haben eben viele doch eine ausgeprägte Minderung der Lebensqualität.
Klar, ja, wir sind jetzt schon direkt reingesprungen. Es klingt ja an sich schon erstmal relativ, ja, ein bisschen positiv, ne, dass die Leute länger leben, aber wie du schon sagst, die Lebensqualität leidet natürlich noch immer darunter. Was auch ein paralleler Trend zu sein scheint, von dem ich mitbekommen habe, ist, dass auch jüngere Leute früher Krebs bekommen. Also auf der einen Seite sinkt die Mortalität, Leute überleben länger, aber gleichzeitig scheinen für bestimmte Krebsarten, ich glaube Darmkrebs ist da mit dabei, Brustkrebs, dass jüngere Leute eher betroffen sind. Wie erklärst du das? Wie ist da die Situation?
Ich glaube schon, dass unser Lebensstil uns zunehmend auch kränker macht, was auch dazu führt, also wir immer mehr prozessierte Lebensmittel, proinflammatorische Lebensstilweisen, die natürlich auch Krebserkrankungen begünstigen. Also jetzt sind wir schon in Richtung Prävention. Also wenn man einfach mal schaut, was sind die häufigsten Ursachen für Krebserkrankungen? Und es sind nur Also genetisch bedingt sind nur 5-10%. Das heißt also, dass man ein Gen vererbt bekommt, das einen prädisponiert, eine Tumorerkrankung zu entwickeln. Da gibt es beispielsweise das BRCA1 oder BRCA2, also Breast Cancer Gen, das eben assoziiert ist mit Eierstockkrebs und Brustkrebs. Aber auch da ist es so, dass wenn man dieses BRCA1-Mutation hat, dann hat man trotzdem nur eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass man auch dann wirklich Krebs entwickelt. Das heißt, also auch da ist Spielraum, wo man auch den Krebs verhindern kann. Und wie gesagt, 5-10% genetisch und im Umkehrschluss 95-90% nicht genetisch. Und was ist das dann? Also ein großer Anteil, 35%, ist Übergewicht, einhergehend mit Insulinresistenz. 25% ungefähr sind Umweltfaktoren. 10%, 15% sind Lebensstilfaktoren. Ja. Das heißt also, wie zum Beispiel Rauchen oder Alkohol. Das heißt also, man hat schon auch viel Potenzial für Selbstwirksamkeit, für Verhinderung des Entstehens von Tumorerkrankungen. Ein Risikofaktor, Alter, kann man natürlich nicht modifizieren, aber man kann natürlich schauen, dass man eben diese DNA-Mutation versucht gering zu halten, indem man eben Prozesse im Körper reduziert, die eben die DNA schädigen und eben pro-mutagen wirken.
Ja, du hast jetzt das Wort Prävention auch schon angesprochen und ich glaube, viele denken da dann auch an Früherkennung, an Screenings. Ja. Na, das ist ja eigentlich eine Art der Sekundärprävention. Also du versuchst etwas frühzeitig zu entdecken, entweder Krebs oder Krebsvorstufen, um sie dann möglichst gut zu behandeln. Du hast jetzt auch schon Primärprävention angesprochen. Das sind dann eben Ansätze, die dafür sorgen, dass es gar nicht erst entsteht. Lebensstil, Ernährung, ganz solche genau. Sachen. Gibt es da, also man hört ja immer wieder verschiedene Sachen, oh, das ist ein Karzinogen, das sollte man meiden oder jeder weiß, rauchen sollte man nicht. Gibt es da ja die größten Hebel, wo man, oder was würdest du sagen, was so die wichtigsten Sachen sind, die wir selbst in der Hand haben? Also Übergewicht, klar hast du gesagt, ne, auf das Gewicht achten. Gibt es da noch so ein paar andere, die du nennen würdest?
Absolut, also erstmal so genau ein paar Worte nochmal zur Prävention, weil ich das auch mal ganz lustig finde, also interessant finde. Also man unterscheidet ja Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Da steckt immer das Wort Prävention drin, aber wie du schon richtig gesagt hast, Sekundärprävention ist eigentlich Früherkennung und nur Primärprävention ist wirklich daran arbeiten, aktiv, dass überhaupt Tumor entsteht. Als anderes eben, wie gesagt, Früherkennung, Tertiärprävention ist, dass man den Rebound oder den Relapse verhindert, indem man beispielsweise in die Reha geht oder danach dann halt irgendwelche Maßnahmen trifft, damit man vermeidet, dass der Tumor in dem Fall jetzt wiederkommt. Ja, und da gibt es eben viele Möglichkeiten. Also auf der einen Seite, wenn man so in der funktionellen Medizin schaut, man sich die Root Causes an, also die Ursachen, da gibt es eben dann verschiedene Hebel. Also wenn man die Krebserkrankung eher als eine Art Symptom sieht, ja, die Spitze des Eisbergs, dann ergeben sich eben viele verschiedene Kategorien, wo man Dinge verändern kann, die eben das Mikromilieu im Körper so ändern, dass eben möglichst keine DNA-Mutationen stattfinden oder auch das Immunsystem gut funktioniert und auch das Mikromilieu einfach so stark ist, dass auch eine Fähigkeit besteht, die Tumorerkrankung zu unterdrücken, abzuwehren. Das ist auf der einen Seite Bewegung, ja, ganz wichtig. Moderate Bewegung ist oftmals, also nach der aktuellen Studienlage ausreichend. Gibt es verschiedene Rechenmodelle mit metabolischen Äquivalenten, MET, aber ungefähr so 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche ist schon ganz gut. Besser wäre täglich, 45 Minuten beispielsweise. Also
50 pro Woche ist auf jeden Fall machbar.
Ja, 150, ja. 150, ja. 150, ja. Und da mit moderater Bewegung ist gemeint, dass man leicht schwitzt, sich noch unterhalten kann, aber jetzt nicht beispielsweise singen könnte. Oder das ist sozusagen die Idee dahinter. Das
ist diese Zone 2,
was genau, man manchmal Zone 2 Training. Oder eben halt auch intensivierter und dann, dann würde sich diese MET Zeit eben dann eher verringern und reicht auch weniger Zeit. Das ist definitiv ein Riesenhebel, da weiß man einfach, klar, natürlich hat man neben Muskelaufbau bessere Insulinverarbeitung in den Muskelzellen, antiinflammatorische Zellbotenstoffe, also da hat man auf vielen Ebenen Effekte. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Riesenthema Ernährung, was wir schon so umschnitten haben. Da kann man einfach so grob sagen, eine pflanzenbasierte Vollkost mit ab und zu auch Fleisch, qualitativ hochwertiges Fleisch, Weiderind beispielsweise, möglichst eben Bio, wenn es geht, um einfach die Pestizidexposition zu reduzieren. Und ja, gesunde Ernährung ist nicht immer gleich gesunde Ernährung. Es gibt manche Patienten, die haben Nahrungsmittelallergene und die auch oftmals subklinisch verlaufen, kann man auch testen. Oder mit einer Elimination Diet, dass man die mal rausnimmt, die verschiedenen Allergene, und dann sukzessive wieder einführt. Das kann man auch als Selbstversuch mal machen, habe ich auch gemacht, das ist sehr interessant, dass man die größten Allergene rausnimmt und dann wieder einführt, nach 3 Wochen sukzessive alle 3 Tage eins und dann einfach mal guckt, was passiert. Ne? Was passiert im Darm? Kriege ich irgendwie Brain Fog? Habe ich irgendeinen Hautausschlag oder irgendwelche Symptome? Und dann kann man auch sagen, okay, ich nehme das erstmal raus und dann nach 3 Monaten führe ich es nochmal ein und gucke nochmal.
Ja, das finde ich extrem spannend. So Elimination Diets, so, also Eliminationsdiäten, habe ich auch schon gemacht für 2 Monate. Und wie du schon sagst, man entfernt diese typischen Allergene, Zucker, Milchprodukte, Gluten, Alkohol. Also ich habe, glaube ich, 8 Gruppen ausgeschlossen und das für 2 Monate durchgezogen und die dann nach und nach wieder eingeführt und habe dann auch gemerkt, okay, bei glutenhaltigen Lebensmitteln reagiere ich drauf. Da habe ich mich nicht gut gefühlt danach. Und ich glaube, ja, Zucker und Alkohol sowieso, aber sonst war alles andere bei mir okay. Und vorher ging es mir eigentlich relativ gut. Also ich hätte das nicht gemerkt, wenn ich das nicht mal ausgeschlossen hätte. Also ich glaube, das ist wirklich was man mal ausprobieren kann, um selber mal so seinen eigenen Verträglichkeitslevel zu bestimmen. Du hattest eben auch Fleisch angesprochen. Finde ich auch gut, dass du es mal erwähnt hast, weil das ja immer diese Kontroverse ist. Ja. Man hört immer, oh, rotes Fleisch ist krebserregend. Nein, also da geht es ja darum, was schaue ich mir an? In Studien wird halt alles in einen Topf geworfen, die Fertigwürstchen, die dann auf dem Grill ganz stark verbrannt werden und das vergleicht man dann mit einem Bio-Weiderind. Das sind komplett unterschiedliche Lebensmittel, die sich anders im Körper auswirken. Also finde ich gut, dass du als Experte das auch nochmal hier an die Öffentlichkeit bringst, dass man da differenzieren muss, wie bei jedem Lebensmittel. Ja. Das ist ja auch bei Milch so, wenn ich jetzt eine Milch von einer kranken Kuh esse, ist es was anderes, wie wenn ich eine Milch von einer gesunden Kuh trinke, die irgendwie Gras gefressen hat.
Absolut. Und auch, dass man auch auf die notwendigen Proteine auch kommt insgesamt. Also mit Pflanzenproteine ein bisschen schwieriger manchmal. Gerade wenn man Krafttraining macht, hat man auch eine höhere Proteinbedarf. Aber was auch noch ein ganz wichtiges Thema ist zur Krebsprävention, ist Schlaf. Ich glaube, es wird sehr unterschätzt. Gerade jetzt auch wieder zum Thema Insulinresistenz, Gewichtsmanagement. Da gibt es einfach ganz interessante Studien, wo man Studenten 2 Wochen lang schlafdepriviert hat. Also sie durften nicht länger als 4 Stunden schlafen. Und die hatten dann schon so nach dem 4. Tag eine Insulinresistenz wie ein Typ-2-Diabetiker. Und es gibt auch eine Promotionsarbeit aus Lübeck, da hat man auch eine Patientengruppe, hat man den Tiefschlaf genommen, also die REM-Phase, Non-REM-Phase, also Non-Rapid-Eye-Movements, also man hat diese Tiefschlafphase. Die hatten dann schon nach dem 1. Tag eine Insulinresistenz. Und man denkt eben, dass eben diese Slow-Wave-Phase auch viel Melatonin ausgeschüttet wird. Das ist auch ganz interessant in der ganzheitlichen Medizin, weil Melatonin hat auf der einen Seite antiproliferative, also zellwachstumshemmende Wirkungen und auch gefäßwachstumshemmende Wirkungen. Also es ist wie so eine Art Reset oder Standby-Modus, in den der Körper so versetzt wird, was man auch in der ganzheitlichen Medizin manchmal irgendwie auch verwendet, um so einen antineoplastischen, also eine tumorfeindliche Wirkung zu erzielen. Und das ist auch interessant, weil im höheren Alter auch die Melatoninproduktion abnimmt. Deswegen ist es auch für manche, wenn man jetzt Probleme hat mit Schlaf, auch eine Möglichkeit, das zu supplementieren beispielsweise.
Ja, es ist spannend, dass du Melatonin ansprichst. Also was mir da dann direkt in Sinn kommt, ist auch unser verändertes Lichtumfeld, ne, dass wir halt sehr viel Blaulicht ausgesetzt sind und Blaulicht unterdrückt die Melatoninproduktion. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass da Zusammenhänge sind. Ich meine, es wirkt ja auch stressiger auf den Körper. Wir sitzen jetzt gerade hier im Studio unter großen Scheinwerfern. Immer wenn ich hier sitze, fühle ich mich auch automatisch schon gestresster. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, also klar, einerseits den Schlaf, aber generell auch einfach das Körpersystem stresst.
Ja, absolut. Also Schlafhygiene ist, denke ich, definitiv so ein zentrales Thema, auf das wir gucken müssen. Das heißt also, machen wir den Raum dunkel, ja, also wirklich so schon leichte Lichtdurchlässigkeit stört eben diesen zirkadianen Rhythmus. Dann Schlafhygiene, das heißt auch regelmäßige Bettzeiten, möglichst auch am Wochenende und dass man morgens beispielsweise ans Sonnenlicht geht und dann sagen den Cortisolstoß triggert, Huberman. Immer in jeder Podcast-Folge.
Morgens vor die Tür gehen.
Auch wenn es bewölkt ist. Genau. Und dann triggert man so ein bisschen den Cortisol-Release und gibt dem Körper das Signal, okay, der Tag hat angefangen. Und dann eben abends, wie du schon gesagt hast, dass man so, ja, so eine Stunde, ein bis zwei Stunden dann Smartphone-Konsum reduziert wegen dem Blaulicht. Oder Screentime insgesamt hat reduziert. Oder eben, du hast ja auch verschiedene Filter drin, die du einstellen kannst beim iPhone. Oder es gibt eben diese Longevity Red Glass, dass dieses Blaulicht rausfiltern. Aber ich weiß nicht, ist auch nicht, glaube ich, eine Option für jeden.
Ich benutze die tatsächlich. Für mich war das richtig, richtig gut. Also vor allem, weil ich halt auch viel im Büro vorm Computer sitze und dann, wenn man den ganzen Tag einen Bildschirm anschaut, dann ist das schon hilfreich, wenn man da so ein bisschen was rausfiltert, abends vor allem. Also für mich, ich finde das, richtig gut.
Perfekt, ja. Und dann ganz wichtig ist, dass man auch eine kühle Temperatur hat, also 11 bis 15 Grad ist perfekt und es nicht zu warm ist. Und ja, dann kann man noch so mit Supplements arbeiten, also Magnesiumglycinat, das bei vielen meinen Patienten, das macht, ist wirklich ein Gamechanger, also sowohl für Schlafqualität, als auch dann für mehr Energie am nächsten Tag. Ja, und so kann man dann halt individuell personalisiert auf den Patienten eingehen und kann dann schauen, was am besten bei ihm funktioniert.
Ja, okay, also wir haben jetzt über Bewegungen gesprochen, über Schlaf, über Ernährung. Das sind jetzt schon mal sehr große Hebel. Das sind ja eigentlich, sage ich mal, die typischen Themen, die man anspricht, wenn es darum geht, okay, wie pflege ich einen gesunden Lebensstil. Wenn wir jetzt nochmal tiefer in das Krebsthema reinsteigen, wir hatten jetzt auch schon Screenings angesprochen, also Früherkennung, die haben ja trotzdem ihren Wert, auch wenn es in Anführungszeichen nur Sekundärprävention ist. Trotzdem würde ich gerne deine Einschätzung dazu hören, was sind denn so was sind die Limitierungen davon, wo reicht es denn vielleicht nicht, für wen ist es geeignet und auch da jetzt mehr junge Leute betroffen sind, sollte man jetzt auch schon früher anfangen? Weil je nach Krebsart fängt man ja zu verschiedenen Alter an. Ja, jetzt mit Prostatakrebs, da brauche ich jetzt keinen 20-Jährigen wahrscheinlich hinschicken, weil das relativ selten ist. Aber wenn man älter wird, ist das häufiger. Aber wenn es jetzt um so Darmkrebs geht, ich weiß nicht, wann man in der Regel da zur Vorsorge geht, fängt das jetzt schon früher an? Sollte es früher anfangen?
Genau, das richtet sich eigentlich nach epidemiologischen Daten und Statistiken. Wann ist Inzidenz, wann beginnt die Inzidenz? Brustkrebs, so klassisches Screening ab 50 bis 70. Und PSA ist eine IGL-Leistung, also ist nicht mal eine Kassenleistung, ist auch eine Erkrankung des höheren Alters, also Hauptinzidenz ist so 64, um die 64 Jahre, also wie du es richtig gesagt hast, macht es keinen Sinn, den PSA bei einem 40-jährigen Patienten abzunehmen. Die Sensitivität, die unduliert auch bei diesen Screenings, also die Mammographie, also Brustkrebs-Screening, Röntgendurchleuchtung, die ist ja sehr umstritten, muss man sagen. Das wird ja immer wieder, diese Daten werden ja immer wieder zerrissen, weil es wird immer von 20-30% Risikoreduktion, also Krebsmortalitätsrisikoreduktion gesprochen. Aber das ist, wenn man genau hinschaut, die relative Risikoreduktion. Die absolute Risikoreduktion ist nämlich bei 0,2%. Nämlich ist es sozusagen, wenn man 1000 Frauen über 10 Jahre alle 2 Jahre screent, Dann sterben 3 von 1000 Frauen am Brustkrebs in diesen 10 Jahren mit Mammographie-Screening und in der Kontrollgruppe ohne Mammographie-Screening 4. Das heißt also, man rettet eine von 1000 Frauen und gleichzeitig triggert man eine Riesenkaskade von falsch positiven Befunden, weil die Sensitivität ist bei ungefähr bei 60%. Und deswegen wird auch oftmals von der Number Needed to Screen, die ist bei 1000 gesprochen, und der Number Needed to Harm. Und da ist also, wie viele Frauen muss man screenen, damit man eine schädigt. Und es ist eben so, dass man von diesen 1000 Frauen über 10 Jahre, alle 2 Jahre screenen, ist es so, dass man ungefähr 200 Frauen im falsch positiven Befund hat. Das heißt also Number Needed to Harm von 50. Und von diesen 200 Frauen werden dann 50 unnötigerweise bioptiert. Ja, das heißt, da haben wir eine Number Needed to Harm von 20. Dann gibt es tatsächlich so, dass man dann eine Übertherapie macht bei 10 von diesen 1000 Frauen. Also eine Number Needed to Harm von 100. Also 100 Frauen screenen an, das schädigt man davon. Das ist zum Beispiel, wenn man ein D-Cis hat, ein duktales Karzinom in situ, dass man trotzdem operiert und bestrahlt, obwohl es vielleicht in dem Alter nie zu einer richtigen manifesten Tumorerkrankung gekommen wäre und dann, wie gesagt, eine von 1000 Frauen dann sozusagen jemanden rettet mit dem Screening-Verfahren.
Also wenn man das jetzt so hört, das klingt ja weniger positiv, wenn jetzt jemand hört, was macht man mit dieser Information? Also sollte man jetzt dann sagen, okay, dann gehe ich nicht zum Screening?
Ja, das ist eine wirkliche, das ist die Gretchenfrage. Mhm. Also die Strahlenbelastung an sich ist eigentlich relativ niedrig, also das sind 0,3 Millisievert. Vergleich, so ein Flug von Berlin nach New York ist ungefähr 0,1 Millisievert. Also sozusagen, wenn man 3 Langstreckenflüge macht, ist so die Strahlenbelastung. So jährlich bekommt man ungefähr so 2,3 Millisievert sowieso, einfach durch Luft, Radonbelastung, Kalium in Nahrungsmitteln. Also dann hat man schon eine leichte Strahlenbelastung. Trotzdem klar, wenn man je früher man anfängt, das akkumuliert sich schon auch dann eine Strahlendosis. Für viele ist es definitiv sinnvoll, weil es, also wenn da schon Vorbelastungen sind in der Familie, definitiv. Es kommt auch darauf an, glaube ich, wie die Brustdichte ist. Es gibt manche Brüste, die sind sehr fettreich. Die sind sehr gut geeignet für die Mammographie, weil dann sozusagen, man schaut immer nach Mikrokalk, weil das so ein Malignitätszeichen ist von Krebs, dass sie so Mikrokalk bilden und es leuchtet dann so in der Mammographie wie so ein Polarbär in einer dunklen Polarnacht. Aber wenn die Brust sehr dicht ist, ein sehr dichtes Gewebe hat, da muss man oftmals es ergänzen mit Sonographie, dann ist sowieso die Mammographie nicht so geeignet. Kann man sich auch mal überlegen, ob man eine MRT-Untersuchung macht. Aber an sich ist es schon noch der Stand, dass es eigentlich empfohlen wird, das zu machen. Und PSA, da argumentiert man, also es ist eine Igel-Leiste, wird nicht bezahlt, muss man selber bezahlen, kostet ungefähr so 30 Euro. Und da wird eben oftmals argumentiert, dass die das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen sagt eben so, nein, das zahlen wir nicht, das verursacht zu viele falsch positive Befunde oder so viele Übertherapien und Biopsien und so weiter und das zahlen wir nicht. Und da wird halt auch oftmals argumentiert, Moment mal, so die absolute Risikoreduktion ist genauso wie bei der Mammographie und das wird irgendwie mit Millionen von Euro staatlich unterstützt, so. Das passt irgendwie nicht. Und ich halte es dennoch, glaube ich, für eine sinnvolle Untersuchung, weil statistisch gesehen erkrankt eben doch eine von 8 Frauen an einem Mammakarzinom in der kompletten Lebenszeit und eine von 8 Männern an einem Prostatakarzinom. Und übrigens, über alle Krebserkrankungen gesehen, erkrankt jeder zweite Mensch an einer Krebserkrankung im Laufe seines Lebens. Kann sein, dass es im höheren Alter ist und nie eine manifeste Tumorerkrankung ist, aber an sich ist es schon ein relevantes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch gehört, dass unser Körper ja eigentlich kontinuierlich damit beschäftigt ist, Krebszellen zu zerstören. Mhm. Und da spielt natürlich das Immunsystem eine wichtige Rolle.
Absolut.
Und vielleicht können wir da mal reintauchen, was genau macht das Immunsystem und wie unterstützen wir es? Also wir haben es schon angesprochen, natürlich der gesunde Lebensstil, du hast das Milieu angesprochen. Wir wollen es möglichst antiinflammatorisch halten.
Ja.
Aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen.
Absolut. Ja genau, also wenn wir uns hier gerade unterhalten, dann entstehen Krebszellen in unserem Körper. Und das Immunsystem schafft das aber, die zu detektieren. Also quasi, wenn eine Zelle plötzlich da Mutationen entstehen, dann werden die eigentlich normalerweise dann vernichtet, bevor die Unheil anrichten können. Und dann gibt es eben so verschiedene Prozesse, die aber der einen Seite diese DNA-Mutation anheizen, auf der anderen Seite aber auch unser Immunsystem kompromittieren und auch so teilweise austricksen. Und das ist definitiv so ein großes Thema, so Silent Inflammation, also eine stille Entzündung. Die beginnt oftmals im Darm, also dass man einen durchlässigen Darm hat, ein schlechtes Darmmikrobiom durch beispielsweise wieder die schlechte Ernährung, viele prozessierte Lebensmittel, wenig ballaststoffreich, vielleicht viele Antibiotikatherapien und so weiter. Dann kann es eben dazu kommen, dass die Darmbarriere geschädigt wird. Leaky Gut-Syndrom nennt sich das auch in der funktionellen Medizin. Das heißt also, die Tight Junctions, die die Darmzellen zusammenhalten, die werden kaputt, gehen kaputt. Die kann man auch messen im Stuhl oder im Blut. Und dadurch kommen eben Pathogene, beispielsweise so Lipopolysaccharide von gramnegativen Bakterien. Das sind so ja, Bestandteile von gramnegativen Bakterien, die aber sehr eine starke Immunreaktion auslösen. Aber auch beispielsweise die schlechte Ernährung selber führt zu viszeralem Fettgewebe. Das ist auch so ein Entzündungstreiber, weil das viszerale Fettgewebe, also sozusagen das auch die Organe umfettet, die schütten proinflammatorische Zellbotenstoffe aus, also Zytokine und Apokine, wie zum Beispiel Leptin ist ein bekanntes Apokin. Das ist zuständig für das Hungergefühl. Da entsteht dann auf der einen Seite, also durch diese proinflammatorischen Entzündungen, und eine Leptinresistenz und eine Insulinresistenz. Also das sind so drei Punkte. Die Leptinresistenz, die treibt diesen Circulus Viciosus voran, weil man sagen dann immer wieder Hunger hat und immer wieder isst, Fettgewebe wird mehr. Und auf der anderen Seite hat man eben dann die steigende Insulinresistenz, die Entzündung. Die Entzündung ist so oftmals subklinisch, also so, dass man die nicht messen kann im Blut. Diese subklinische Entzündung führt dazu, also eine klassische Entzündung, wenn man zum Beispiel jetzt hier irgendwie eine Infektion hat, eine Haut, die geht immer so ein mit Kalor, Rubor, Dolor, also Rötung, Schwellung, Schmerz, aber diese subklinische eben nicht. Und ab einem gewissen Punkt versucht das Immunsystem auch diese subklinische Entzündung so ein bisschen runter zu regulieren. Da kommen dann regulatorische T-Zellen und die bilden dann wie so eine Art Wall auch um diese subklinische Entzündung. Und das ist eigentlich perfekt dann, wenn daraus dann eine Tumorzelle entsteht, weil das ist wie so eine Art Schutzwall, die dann auch verhindert, dass die anderen zirkulierenden T-Zellen, zum Beispiel die T-Killer-Zellen, die Tumorzelle entdecken und dann ausschalten. Und das ist so mal ein Punkt. Und die Insulinresistenz selber führt natürlich dazu, dass eben mehr Zucker im Blutkreislauf verbleibt. Das führt dazu, dass eben noch mehr Insulin ausgeschüttet wird. Und Insulinausschüttung geht auch immer einher mit IGF-1, Insulin Growth Factor. Das wirkt auch so wachstumstreibend. Und dann hast du, ja, also wachstumsfördernd. Gleichzeitig hast du eine Immunkompromittierung und den Circulus Viciosus, dass man immer mehr isst. Und dann ist es eigentlich so eine Spirale, die sich so selbst verstärkt und immer schlimmer wird. Und ja, das ist schon interessant, wie auch die Tumorzellen so die Immunzellen so austricksen. Also das ist schon auch interessant, muss man sagen. Also
das ist ja dann eigentlich auch nochmal ein guter Ansatzpunkt für die funktionelle Medizin. Also in der konventionellen Onkologie, da haben wir jetzt über die Screenings gesprochen, dass das ja eigentlich so ein typischer Ansatzpunkt ist. Und in der funktionellen Medizin, da schaut man sich solche Themen ja an, Silent Inflammation, ne? Oder die Darmgesundheit. Das guckt sich ja in Anführungszeichen ein normaler Arzt ja selten an. Also gehst zum Gastroenterologen vielleicht, genau. Aber trotzdem ist dieses Leaky Gut-Syndrom ja eher aus der funktionellen Medizinecke oder aus der Naturheilkunde bekannt. Und ist das dann auch was, was du mit deinen Patienten machst? Also gibt es dann sozusagen noch andere Tests, abgesehen von diesen Screenings, die du da empfehlen würdest, um genau dieses Thema anzugehen?
Ja, also genau, also wenn man auch, sag ich mal, das Geld in die Hand nimmt für eben die Laborkosten, die teilweise nicht unerheblich sind, kann man extrem viel testen und messen. Also genau, also ein großes Thema ist definitiv so die Darmgesundheit, also auch in Kombination zu Autoimmunerkrankungen, Kreuzreaktionen mit Lebensmitteln, durch die auch eben in den Blutkreislauf kommen. Also wenn man gerade so chronische Erkrankungen hat, ist so ein Darmcheck eigentlich immer eine gute Idee. Ja, und dann bei Krebserkrankungen, wenn jetzt ein Patient zu mir kommt, der hat sehr Vorbelastetes mit Krebserkrankungen in der Familie, dann empfehle ich auch immer, dass man auf die Entgiftungsprozesse schaut. Also gibt es so Toxogard beispielsweise, wo man eben schaut, gibt es verschiedene Mutationen in Enzymen, die wichtig sind für Phase 1 oder Phase 2 Entgiftung. Das heißt, also funktioniert es vielleicht nicht so gut. Man sagen, dass sich da Zwischenstoffe akkumulieren, wenn man eben verschiedene Lebensstile, Faktoren nicht beachtet, die dann eben dazu führen, dass man DNA-Schäden verursacht. Oder bekanntes Gen ist MTHFR, dass man Folsäure nicht aktivieren kann. Das heißt, man hat einen chronischen Folsäuremangel. Das kann man ganz einfach supplementieren mit einer aktiven Form von Folsäure. Ja, das sind zum Beispiel so Tests. Immunsystem kann man testen. Man kann Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen. Von meinen Erfahrungen ist es so, dass gerade so zum Beispiel, wenn man, was ja auch sehr umstritten ist, die Immunglobulin-Testung, dass man testet, gibt es da eine, werden Antikörper produziert durch Kontakt von Nahrungsmitteln. Und so meine Erfahrung ist, wenn man den Leaky Gut behandelt und die Darmbarriere wieder aufbaut, dann verschwinden eigentlich auch diese Kreuzreaktionen im Blut, weil einfach diese Nahrungsbestandteile einfach nicht mehr in die Blutbahn passieren und da eben diese Immunreaktion auslösen. Das ist also definitiv so ein paar Tests, die man machen kann.
Du hast jetzt auch schon MTHFR bzw. Folsäure angesprochen, also gehe ich auch davon aus, dass natürlich auch andere Nährstoffe wichtig sind. Und ich meine, man kann sicher auch wieder viel über Nahrungsergänzungsmittel machen. Natürlich sagen wir auch, in erster Linie sollte man auf die Ernährung schauen, aber wie wir wissen, bei den meisten Leuten reicht das nicht aus. Welche Nährstoffe wären denn hier generell besonders kritisch, wenn es um Krebsprävention geht?
Also genau, die Schulmedizin sagt keine Daten für Vitamine. Man soll sehr vorsichtig sein und ein gewisser Punkt ist auch, sage ich, wenn man eine Krebserkrankung hat und dann, sage ich mal, gerade durch diese onkologische Therapie geht, dann sollte man schon mit Vitaminen aufpassen, weil das sind oft auch Radikalfänger und man will ja durch Strahlentherapie oder Chemotherapie eben DNA-Schäden induzieren. Und man hat so ein bisschen Angst, dass man eben durch diese Radikalfänger Vitamine die Therapien, die Wirksamkeit mindert. Aber danach kann man auf jeden Fall anfangen, wieder aufzubauen. Es gibt Daten für eine Strahlentherapie für Zink und Selen beispielsweise. Ich würde gerade eine Krebserkrankung eigentlich nie blind supplementieren. Ich würde immer messen. Aber es ist einfach so, dass viele Patienten in den Nährstoffmangel rutschen, einfach durch verminderte, also viele können nicht mehr richtig essen, weil sie einfach natürlich Übelkeit haben. Der Appetit ist eingeschränkt. Viele Sachen können sie auch gar nicht mehr essen, weil es einfach schwierig ist, auszuschlucken. Dementsprechend macht das definitiv Sinn, auch zu messen. Und so in der Prävention gibt es einfach ein paar Sachen, die ich für sehr sinnvoll halte. Also als Basics, jeder sollte mal einen Vitamin D-Status bestimmen in Deutschland, weil wir alle rutschen eigentlich in einen Mangel. So in den ganzen Wintermonaten von Oktober bis März, da steht die Sonne so tief, dass du, das kann man nicht überprüfen, wenn der eigene Schatten länger ist als man selbst, dann weiß man eigentlich, dass nicht genug UVB-Strahlung durch quasi die Atmosphäre kommt, man die Vitamin D-Produktion in der Haut anregt. Und so viel Nahrungsmittel und Fisch, der auch teilweise schwer belastet ist, kann man gar nicht essen, dass man auf den Vitamin D kommt. Und dann ist eben, wie gesagt, reichend Spiegel, also unter Referenzbereich nicht optimaler Spiegel. Da würde ich immer so 100 Nanomol pro Milliliter anvisieren, dass man so da knapp drüber kommt. Das ist eine gute Faustformel. Ja. Und viele schaffen das eben mit den 1000 Einheiten halt nicht. Die müssen dann halt mal für 3 Monate 3000 Einheiten nehmen oder mehr. Und ja, das halte ich für extrem wichtig, weil das transkribiert über 2000 Gene, also es ist ein Hormon und hat sehr starke immunmodulatorische Effekte. Und gerade bei Krebs sind gute Daten, dass die Gesamtkrebsmortalität um 30-40% gesenkt werden kann. Ich glaube sogar bis 60% durch eine optimale Vitamin-D-Versorgung.
Und das ist schon so krass, weil halt so viele eben nicht diese Spiegel erreichen von 100 Nanomol. Oder wenn man es in Nanogramm pro Milliliter, sind es glaube ich 40-60 die Zielbereiche, die in der Regel empfohlen werden. Und ja, es ist sehr günstig und man kommt da schon sehr weit.
Ja, total. Also ich habe auch 2000 Einheiten genommen über Jahre und dann habe ich mal gemessen, da war ich auch bei knapp 60. Und da, wie gesagt, das ist jetzt nicht schlecht, aber gerade in der funktionellen Medizin, da visiert man ja eigentlich immer so diese 100 Nanomol-Schwelle an. Und ja, genau, also das sollte man auf jeden Fall einmal messen, weil dieses blinde Supplementieren ist ja nicht so gut. Und dann kann man auch mal einen Omega-3-Index bestimmen. Omega-3-Fettsäuren, da gibt es auch immer bessere Evidenz, EPA, DHA, je nachdem, welchen Schwerpunkt man legt, DHA besser so für Brain Health, da gibt es eben gute Daten für ADHS, EPA eher für so kardiovaskuläre Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ungefähr so 2 Gramm. Das wirkt eigentlich auch schon ziemlich antientzündlich, das ist schon mal eigentlich auch ein von meinen Basics. Und dann Coenzym Q10, glaube ich, das wird auch immer mehr in die Leitlinien eingehen, glaube ich, also auch in die Schulmedizin. Da ist einfach auch super spannend, was man da machen kann. Also Mitochondriengesundheit ist das so ein bisschen, da gehen wir jetzt so in die Mitochondriengesundheit. Ich glaube, das sind so ein paar Supplements, die man so in der funktionellen Medizin eigentlich ganz gut mit gutem Gewissen nehmen kann. Magnesium, Bisglycin hat zum Schlafverbesserung.
Ja. Selen hattest du auch schon genannt, während der Therapie, genau. Und wahrscheinlich auch präventiv sinnvoll, weil wir auch in einem Selenmangelgebiet leben, die meisten sicher auch unterversorgt sind. Also da gibt es, glaube ich, einige Basics, auf die man generell achten sollte, sowohl für Krebs als auch für die allgemeine Gesundheit. Da macht man, denke ich, nichts falsch, wenn man hier und da mal einen Test macht.
Und also genau, dann würde ich auch testen lassen, weil du kannst dich halt auch mit Selen überdosieren. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt bei Patienten, dass die Selen-Levels to the moon hatten irgendwie, weil die dachten, okay, viel hilft viel. Und da kann man zum Beispiel auch so eine Brazilian Nut essen, so eine
Paranuss.
Genau. Die hat eigentlich auch schon recht viel Selen.
Ja, wir hatten jetzt gerade vor ein paar Folgen, also jetzt zur Zeit, zum Zeitpunkt der Aufnahme war ein paar Folgen vorher ein Selenforscher da und hat auch erzählt, dass die Paranüsse tatsächlich nicht optimal sind, weil man da nicht weiß, manche haben sehr viel Selen, andere haben sehr wenig Selen. Es kommt immer darauf an, wo sie wachsen. Und deshalb, wenn man jetzt eine Handvoll Nüsse isst, kannst du dich entweder extrem überdosieren oder kannst halt trotzdem mit zu wenig davon laufen. Also er hat empfohlen tatsächlich ein Supplement als Basic. Unterstützung mit 100 Mikrogramm macht man auf jeden Fall nichts falsch. Das ist so, also Natriumselenid oder Methionin, das ist eigentlich egal, das sagt er. Aber ja, ich glaube, das haben viele noch nicht auf dem Schirm, obwohl Selen noch wirklich so essentiell ist, auch für unsere Entgiftung.
Total.
Und du hattest Entgiftung auch schon angesprochen. Da würde ich dann direkt mal ins Thema Toxinbelastung, Karzinogene einsteigen. Das hört man ja auch, wie gesagt, habe ich anfangs schon erwähnt, man hört oft, das und das ist krebserregend. Wie gefährlich sind denn solche Stoffe, die wir im Alltag antreffen, und welche sind das denn?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau, das ist auch so einer von den Root Causes, die man so modifizieren kann, also Noxen. Und das habe ich ja schon vorhin gesagt, so glaube ich 20-25% der Krebserkrankungen kann man auf Umweltfaktoren zurückführen. Und ja, da sind natürlich so persistent organ particles so ein Thema, wie beispielsweise PFAS, Ewigkeitschemikalien, aber ja, auch Passivrauch, Luftverschmutzung, Feinstaubbelastung. Und dann muss man sich halt fragen, wie kann man sagen, diese Exposition reduzieren. Und dann kann man sich einfach mal fragen, also bewusst, was führe ich sozusagen auf meinem, also einfach mal so Frage zur Reflexion, was führe ich in meinen Körper ein und was trage ich auf meinen Körper auf? Ja? weil nämlich auch viele Hygieneprodukte enthalten endokrinwirksame Stoffe, Disruptoren wie Bisphenol A, die sind hormonwirksam, oder Titaniumdioxid, das jetzt verboten wurde für die Lebensmittelindustrie, war früher auch auf Kaugummis und Zahnpasta überall drin.
Doch, in Supplements.
Genau, und jetzt aber für Supplements, für Medikamente und so weiter. Es ist nach wie vor noch erlaubt und auch für Kosmetikprodukte ist fast überall drin, muss man sagen. Und also vor allem bei so Kosmetik, also so Schminkprodukten. Und Wasser ist definitiv, also Trinkwasser ist definitiv, glaube ich, so ein Riesenthema, wo man seine chronische Exposition massiv reduzieren kann. Und das finde ich immer so interessant, weil man sagt ja immer, es ist das bestkontrollierte Lebensmittel. Mhm. Aber man kontrolliert halt irgendwie 200 Stoffe, Bakterien und 10.000 nicht. Ja. Ja. Und vieles kriegst du halt auch nicht in diesem Klärsystem nicht raus. Ich hatte auch unter den Patienten, der, der war also nicht irgendwie auf der ganzheitlichen Schiene, aber der hat ein Unternehmen, wo er die Wasserrohre austauscht in den kompletten Berlin-Brandenburger Region. Und der filtert seit 20 Jahren sein Wasser, weil er einfach sieht, was für ein Zustand ja, diese Rohre sind. Und er sagt, okay, was in der Kläranlage gemessen wird, ist nicht, was dann letztendlich dann durch den Hahn kommt. Mhm. Und abgesehen davon, dass du halt eben diese ganzen Spurenreste von Medikamenten, von Antibabypille, sieht man ja auch in diesen ganzen Abwässern, dass Verweiblichungen von Amphibien und von Fischen, ist definitiv ein Thema. PFAS, Riesenthema, können wir gerne drüber sprechen, liebe ich das Thema. Perfluorierte Alkylsubstanzen, das, denke ich, ist ein Thema, wo wir wirklich ein Augenmerk drauf haben müssen, weil es die nächsten Generationen definitiv beschäftigen wird. Und ja, es gibt jetzt so Hoffnungsschimmer, dass man die mit Algen vielleicht zersetzen könnte, aber ja, also bei diesen perfluorierten Alkylsubstanzen, das sind eben langkettige Kohlenstoff. Atome aneinander gekettet, die von so Fluoratomen umgeben sind. Und das ist eine Gruppe von über 10.000 verschiedenen Stoffen. Und die haben alle eine sehr positive Eigenschaft, nämlich dass die wasserabweisend sind, schmutzabweisend, fettabweisend, hitzebeständig. Also
findest du sie in so beschichteten Pfannen, in Sportklamotten und so.
Genau, weiter. Also Gore-Tex ist nichts anderes als PFAS. Ja. Ja. Und genau, Teflonpfannen, auch im Löschschaum, weil das natürlich das Feuer erstickt. Deswegen sind auch alle Flughäfen eigentlich die Boden verseucht mit PFAS. Gibt es eine PFAS-Landkarte, kann man mal aufrufen und gucken, wie die Region, ob da also gemessen wurde, die PFAS-Belastung. Und eigentlich alle Flughäfen, Militärflughäfen und so weiter, sind eigentlich alle, die Böden sind komplett verseucht. Manchen Regionen auch landwirtschaftliche Ackerflächen, weil man da als Bodenverbesserer Papierabfall, also Abfall aus der Papierindustrie, das durfte nicht mehr quasi entlagert werden auf der Sonderdeponie. Dann hat man das verkauft, also es war eigentlich für einen Hersteller, der hat es dann sagen, von Düngermaterial, der hat es sagen, also quasi bekommen und hat dafür Geld kassiert und hat dann daraus dann einfach Dünger hergestellt und kostenlos den Landwirten ausgeteilt als Bodenverbesserer. Und das hast du teilweise ganze Ackerflächen irgendwie verseucht mit diesen PFAS. Das Problem ist halt, also die haben gute Eigenschaften für verschiedene Produkte, auch Berufsschutzkleidung oder auch in Stents, es wird es immer noch, also die Beschichtung in Herzkranz, wenn du Stents einlegst. Aber auch so zum Beispiel so Wegwerfprodukte wie eben so To-Go, oder so diese Kaffeebecher, ist schon so ein toter Fisch immer drauf.
Das ist ja auch das Problem, wenn du dann halt gerade in solchen Produkten hast, die dann auch noch heiß befüllt werden, auch irgendwelche Tupperwaren, dann kommt das ja noch eher raus.
Ja, und lipophile Produkte noch rein, also fettige Produkte, die es vielleicht auch noch rauslösen. Und das Problem ist auf der einen Seite dann, dass du die Sachen in der Umwelt, ja, die bleiben dafür immer. Deswegen sind auch total, also viele so Skiorte, Skiresorts sind komplett verseucht mit PFAS, weil das Skiwachs auch PFOA-haltig war. Und dann hast du die Leute, die es auch noch aufgebügelt haben, ne, diese Dämpfe, also hochgiftige Dämpfe dabei. Und dann gleichzeitig der Abrieb natürlich, der dann beim Tauen dann in die ganzen Gewässer und überall reingeht. Also hast du so schöne Berglandschaften, die auch mit dem PFAS verseucht sind. Es wird halt nicht abgebaut in der Natur und auch nicht bei uns im Menschen. Ja? Das heißt also, das PFAS, das zirkuliert in unserem Körper. Ja? Ein Teil wird ausgeschieden über den Darm, aber ein Teil kommt halt auch in die Blutbahn, heftet sich dann an Albumin, an Protein und zirkuliert dann, geht dann über die Niere. Da wird es dann teilweise von dem Albumin abgespalten, geht dann durch die Nieren, aber wird dann wieder rückresorbiert von der Niere. Und so hast du so einen Kreislauf, wo das im Körper bleibt. Und das ist eben assoziiert mit vielen Erkrankungen. Also auf der einen Seite Stoffwechselstörungen, Triglyceride gehen hoch, Cholesterinämie, also Cholesterin steigt an, Schilddrüsenerkrankungen, Hypothyreose bekommst, eine Schilddrüsenunterfunktion und Krebserkrankungen, ja, also Eierstockkrebs, Hodenkrebs, Mundhöhlenkarzinom wird diskutiert, Prostatakarzinom, Mammakarzinom, also Brustkrebs, all das, viele wurden sehr gut untersucht nach diesem Vorfall. Ich weiß nicht, hast du den Film Dark Waters gesehen von Netflix? Nee. Also den kann man echt, das ist echt gut, mit Mark Ruffalo, der rollt so ein bisschen, also es ist auf eine wahre Begebenheit, nämlich diesem DuPont-Skandal, diese PFOA, also Perfluoroktansäure, das ist so eine Untergruppe, die inzwischen verboten wurde. Die haben die eben massiv entsorgt, in Virginia, glaube ich, war das. Und die ganze Stadt ist eigentlich krank geworden. Und so ein Farmer, die ganzen Tiere, die sind, also die haben so einen Rinderwahnsinn entwickelt. Und sind auch teilweise gestorben an verschiedenen Krebserkrankungen und so. Und deshalb hat diesen Anwalt herangetreten und der hat sich dem angenommen, hat dieses ganze Ding aufgedeckt, dass es halt eben fruchtschädigend ist. Die hatten schon lange Forschungen auch dazu geführt. Die wussten schon seit den 50er, 60er Jahren, dass es fruchtschädigend ist, dass es hormonschädigend ist, dass es krebserregend ist und so weiter. Und haben es halt trotzdem weiter in die Teflonpfannen verbaut. Es geht halt um diesen Vorfall, wie er diesen halt aufwiegelt und das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Film. Ich mag auch ein Quote aus dem Film, der sagt nämlich, Mark Ruffalo sagt, kann es nicht genau wiedergeben, aber er sagt, die Politik und die Wirtschaft, die schützt uns nicht, also die achten da nicht darauf, sondern wir müssen das tun, also wir müssen auf uns aufpassen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Message, dass man einfach so ein Bewusstsein entwickelt, nur weil irgendwas existiert und ist es nicht gleich sicher. Man soll jetzt nicht irgendwie in so eine Panik verfallen oder in so eine Schizophrenie, dass irgendwie überall das Unheil lauert, aber es ist halt auch irgendwie ein gutes Selbstwirksamkeitsgefühl, ein bestärkendes Gefühl, wenn man merkt, okay, hey, ich kaufe mir jetzt eine Umkehrosmoseanlage, die gibt es für 200 Euro bei Amazon, die echt gut sind teilweise, und filter eben diese ganzen Stoffe raus. Und
ja, das ist gut, dass du das sagst. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Ja. Was können wir denn jetzt aktiv tun? Also ich meine, Umkehrosmose, Wasserfilter generell ist, denke ich, eine gute Idee. Das kam jetzt raus. Wir haben jetzt auch schon einige Produkte genannt, und wo diese Chemikalien, zumindest die PFAS, zu finden sind. Ich glaube, ein anderes Thema ist auch Mikroplastik, was viele ja auch schon mal gehört haben. Da ist jetzt auch vor ein paar Tagen gerade eine Netflix-Doku rausgekommen. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Die heißt Plastic Detox und die ist mit Dr. Shana Swan, und die habe ich in verschiedenen Podcasts schon gehört. Also ich glaube, die Doku ist bestimmt auch sehr gut, und da spricht sie auch darüber, wie Mikroplastik die Fertilität beeinflusst. Ich glaube, die haben eine Studie an 6 Paaren durchgeführt und halt geschaut, wie die Belastungen waren, und haben dann eben einen Plastic Detox gemacht und dann, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich glaube, das hat sich dann stark auf die Fertilität ausgewirkt, und das ist wahrscheinlich auch nochmal eine ganz gute Anlaufquelle für Leute, wenn es darum geht, wie reduziere ich denn die Toxinbelastung, abgesehen von den offensichtlichen Sachen wie Passivrauchen vermeiden, Rauch vermeiden, Vapen vermeiden. Also ich glaube, es gibt viele Toxinquellen, und wie du schon sagst, sich bewusst zu werden, wo die lauern, macht, denke ich, schon einen großen Unterschied. Absolut.
Und ein Thema noch zu dem Wasserfilter. Da würde ich auf jeden Fall dann nicht so ein Auftischwasser, also so ein klassischer Kartuschenfilter nehmen, weil der filtert eigentlich nur ein bisschen Kalk und kaum eigentlich die Schwermetalle, falls welche in der Rohrleitung verbaut sind, und eben nicht diese ganzen, sag ich mal, mikroskopisch kleinen Teile wie PFAS.
Also Umkehrosmose, den man unter der Spüle direkt verbaut.
Ja, es gibt aber auch Auftisch-Umkehrosmose-Anlagen, die sind nicht so, habe ich auch. Ich habe auch nur so, weil wenn in der Küche nicht genug Platz ist, also das gibt es auch. Und die preislich, es ist diese Filterkartuscheln, die halten ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und preislich ist das sozusagen Nullsummenspiel im Vergleich zu so klassische Filterkartuschen und wie gesagt, es filtert halt wirklich die Sachen raus. Und die anderen verkeimen auch schnell. Ja. Also diese Plastikkartuschenfilter, die verkeimen extrem schnell.
Ja, das ist auf jeden Fall auf meiner Liste, was ich mir noch anschaffen möchte, ein Umkehrosmosefilter.
Ja, das stimmloses Gesetz. Nee, das ist wirklich, weil du, ich meine, du trinkst ja die ganze, jeden Tag halt recht viel Wasser. Ja. Und also entweder du bestellst ja halt irgendwie die Wasserkästen oder ja, die Umkehrosmoseanlage ist definitiv. Da kannst du schon echt viel machen. Und dann vielleicht einen Luftfilter noch oder so ein bisschen, aber gerade je nachdem, wo du wohnst, wenn die Luft gut ist und du lebst auf dem Land. Wobei Land auch immer mit problematisch ist mit Landwirtschaft, wenn da eben viel beackert wird, ne, und gesprüht. Aber an sich, ja, wenn man jetzt irgendwie in Neukölln an der Hermannstraße wohnt oder so, dann ist, glaube ich, auch so ein Luftfilter nicht schlecht für zu Hause.
Ja. Wie können wir denn jetzt, also ich meine, man kann nicht allen Giften ausweichen. Wir sind ständig umgeben davon. Du hattest vorhin auch schon den Entgiftungsprozess im Körper angesprochen, Phase 1, Phase 2 und dass manche Schadstoffe auch wieder aufgenommen werden. Wie können wir das unterbrechen? Wie können wir da den Körper noch unterstützen?
Ja, da gibt es ganz viel. Also da kommen wir natürlich wieder zur Ernährung auf der einen Seite. Da gibt es eigentlich ganz gute Daten auch für sulforaphanhaltige Lebensmittel, wie zum Beispiel Brokkoli, Kreuzblütler.
Brokkolisprossen sind auch
Genau. Brokkoli übrigens dann, wenn man den schneidet, am besten also 40 Minuten liegen lassen, damit diese enzymatische Aktivität des Sulforaphan quasi freisetzt. Und dann am besten roh oder nur ganz kurz dünsten. Da kann man echt einen guten Salat auch machen, ehrlicherweise. Du kannst richtig klein machen und dann einfach so liegen lassen und dann einfach einen Salat rein, roh, super lecker.
Die Bioaktivität von Sulforaphan wird auch durch Senf erhöht.
Ja,
also wenn
genau.
Man ein bisschen Senf drüber macht, dann hat man da so ein richtiges Powerfood.
Ja, genau, so schwefelhaltige Verbindungen. Und ja, und ansonsten, ja, es gibt viele Sachen, auch Chlorella bindet Schwermetalle im Darm beispielsweise. Kann man sich auch überlegen, dass man so Presslinge sich verwendet, wenn man dann eine hohe Belastung hat. An sich, ja, und dann natürlich halt bei Fisch darauf achten, dass man da weniger die Fische konsumiert, die am Ende der Nahrungskette stehen, wie zum Beispiel jetzt Schwertfisch oder Thunfisch, Hai, ja, die sind halt voll mit Quecksilber. Da kriegt man halt immer eine Daily Dose auf, also wenn man jeden Tag die Thunfischdose öffnet nach dem Fitnessstudio oder so, das ist auf jeden Fall...
Lass ich zum einen den Fisch und die Belastung aus der Dose.
Das ja, genau. Auch noch mal die sind nämlich mit Bisphenol A ausgekleistert. Also das ist auch so ein Punkt, dass man eigentlich alle also Dosen generell meiden sollte und generell lieber die Glasvariante. Zum Beispiel Tomate ist eigentlich das beste Beispiel, weil sogar so passierte Tomaten oder Stückchen Tomaten, es hat einen recht niedrigen pH-Wert, der Tomatensaft, also sauer. Und der löst eben dieses ganze Bisphenol A aus dieser Innenbeschichtung. Und ja, wie gesagt, das ist hormonell wirksam.
Das ist ja genauso wie mit so Getränken. Also jetzt ein Bier in einer Dose oder eine Cola, da hast du ja auch die Säure drin.
Ja.
Und dann hast du noch den großen Druck in dieser Dose. Also das ist wahrscheinlich genauso, wenn es dann auch noch in der Sonne steht am Ende, dann hast du ein Problem.
Ja, generell diese ganzen Soda-Produkte sollte man generell meiden. Das ist auch so ein Zeichen, wie weit man sich von der Evolution entfernt hat, weil wenn man so in die Steinzeit blickt, so ein Neandertaler, der hätte 2,5 Meter Zuckerrohr essen müssen, um auf den Zuckergehalt von einem Liter Cola oder Fanta irgendwie zu kommen. Das würde ich einfach generell rauscutten. Also wenn es irgendwie geht, reduzieren und dann komplett weg. Auch nicht irgendwie mit Aspartam oder irgendwelchen Süßungsmitteln, die auch in Mausmodellen in höheren Dosierungen toxische Wirkungen haben.
Ich möchte nochmal auf das Thema metabolische Gesundheit zurückkommen. Mhm. Und zwar hört man ja im Kontext von Krebs auch von verschiedenen Ernährungsformen. Also zum Beispiel ketogene Ernährung, Fasten, basisch ernähren. Was ist da deine Einschätzung von? Wie siehst du das? Ist das sinnvoll? Sollte man das machen? Sollte man das präventiv machen? Oder wenn schon ein Problem besteht?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Fangen wir erstmal mal mit der basischen Ernährung. Die fußt so ein bisschen auf dem Warburg-Mechanismus. Das ist aus 1920 zurück. Da hat man eben gesehen, dass eben Krebszellen den Zucker nicht so viel über die Atmungskette Mitochondrien einführen, sondern eher fermentieren. Und dadurch entsteht viel Laktat und das bildet eine saure Umgebung um den Tumor, den Tumor übrigens auch abgrenzt vom Immunsystem. Das ist das Immunsystem, die nicht detektieren kann. Und daher kommt so die Idee, okay, Krebszellen mögen keinen basischen Zustand, deswegen ernährt man sich basisch. Das ist eigentlich ein ziemlicher Mythos, muss man sagen, weil der Körper, der hat so ein gutes Säure-Basen-Pufferungssystem, dass der jegliche Abweichung eigentlich direkt auskalibriert. Das heißt also, davon ist eigentlich eher abzuraten, wenn auch vielleicht viele von diesen basischen Lebensmitteln nicht schlecht sind. Ja,
also
ja.
Auch dieses basische Wasser, was tendenziell dann sehr teuer ist, glaube ich,
ja.
Ist das dann auch eher Sinn, also nicht wirklich sinnvoll?
Also ich halte jetzt nicht so viel davon, weil der Körper das eigentlich direkt ausgleicht. Ja. Und auch erstmal sehr in den sehr sauren Magen erstmal eintritt und da erstmal der pH-Wert sowieso reduziert wird. Zur ketogenen Diät, das ist sozusagen in der Krebstherapie, wird auch abgeraten, muss man sagen, weil viele Studien waren negativ. Also das heißt, also man ernährt sich sehr fettreich, so ungefähr 70% Fette und 20% oder weniger, eher so unter 15% so Proteine. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Proteine, weil sonst hat man den mTOR-Pathway aktiviert und der ist auch wieder, oder Proteine können auch aufgespalten werden in Zucker. Und dann eben Kohlenhydrate reduziert man massiv, also auf unter 10%. Und die meisten Studien, die waren eigentlich negativ. Muss auch sagen, dass die Compliance, also die Adhärenz, dass man das durchzieht, sehr schwierig war, weil das natürlich sehr aufwendig ist, das durchzuziehen. Man muss eigentlich auch immer tracken. Ja? Also man sollte das jetzt nicht so ein Eigenregie machen, sondern da gibt es Messgeräte, wie man, wenn man Blutzucker misst, Hydroxybutyrat misst das, weil ansonsten ist es auch ein bisschen random. Und
also du weißt dann eigentlich gar nicht,
weißt überhaupt nicht, ob du da drin bist, genau, ja, genau. In dem Fenster.
Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, ist halt auch echt ein Thema, dass man die Therapie halt massiv abnimmt. Und gerade so Kachexie, also oder Sarkopenie, das heißt also der Verlust von Muskelgewebe in der, während einer Krebserkrankung, das geht eben einher mit einer steigenden Sterblichkeitswahrscheinlichkeit, weil die Patienten dann einfach die Therapien nicht mehr durchziehen können. Dann kann man Zykluschemo nicht geben oder ja, das ganze Immunsystem wird noch weiter unterdrückt. Also man geht sowieso schon von dem Notfallzustand des Körpers, der geht noch, rutscht noch weiter ab metabolisch. Aber Fasten ist sehr interessant, muss man sagen. Vor allem die Fasting Mimicking Diet von Walter Longo ist sehr spannend, wo man sozusagen einen Fastenzustand nachahmt, weil auch für Krebspatienten das auch hart durchzuziehen ist, so eine Suppenkur. Und was man da macht, ist sozusagen, man trickst den Körper aus, indem man nur ganz wenig Kalorien zuführt. Am ersten Tag sind das irgendwie 1100 Kilokalorien. Das ist halt zum Beispiel so ein Smoothie morgens, so ein kleiner mit Avocado und Spinat und dann mittags ein Salat mit ein bisschen Beluga-Linsen und abends nochmal so ein kleines Snack. Und dann ab dem zweiten, dritten, vierten, fünften Tag geht man dann runter auf 750 Kilokalorien, also noch weniger, das ist dann wirklich so eine kleine Suppe. Und
relativ proteinarm.
Genau, proteinarm. Und das führt den Körper, also die Idee dahinter ist, der Körper geht sozusagen in so eine Art Stealth-Mode, Schlafmodus, die gesunden Zellen teilen sich nicht mehr, Tumorzellen teilen sich weiter, ja, und dadurch, wenn man dann am dritten oder vierten Tag die Chemotherapie gibt, dann wirkt die halt besonders effektiv auf die Krebszellen, während die gesunden Zellen sich schützen können, weil sie halt einfach nicht so empfänglich sind, weil sie halt nicht gerade in der Zellteilungsphase sich befinden. Und gleichzeitig hast du Autophagieprozesse und da gab es auch eine Studie von Walter Longo, der eben zeigen konnte, das biologische Alter um 2,5 Jahre sinkt, wenn man 3 Zyklen, also 3 Monate von dieser Fasting Mimicking Diet durchzieht.
Also 3 Monate lang komplett diese Diät
durchzieht? Nee, immer 5 Tage.
Ach so, okay.
5 Tage? Nee, das wäre hart. dann ist auch sehr schlank. Fängt sie wieder bei 0 an im Krafttraining.
Ja. Okay, das
ja. Ist... Das ist interessant auf jeden Fall. Und da gibt es auch immer bessere Daten, also diese ganzen Autophagie-Prozesse. Aber auch da muss man sagen, das müsste man schon dann auch ärztlich mitbetreuen, weil wie gesagt, so diese onkologischen Patienten sind sehr komplex. Also, aber da gibt es sehr viele naturheilkundliche Kliniken, die sowas anbieten.
Mhm. Ja, und wenn man jetzt an den Krebsstoffwechsel denkt, da kommen mir auch die Mitochondrien
in den Kopf.
Also welche Rolle spielen die denn da? Und können wir unsere gesunden Mitochondrien unterstützen oder wie geht man daran?
Ja, das ist ein super spannendes Thema. Da gibt es nämlich auch eine Nature-Studie, die ist letztes Jahr erschienen, im Januar, glaube ich. Und die hat gezeigt, dass die Tumorzellen, die klauen sich die Mitochondrien von den T-Zellen, von den Abwehrzellen. Also total abgefahren. Also die T-Zellen, die saugen über so Nanotubes, klauen die sich die gesunden Mitochondrien aus den T-Zellen und schieben dann, weil oftmals entsteht eben diese Mutation in den Krebszellen, oftmals beginnt es mit kaputten Mitochondrien. Ja. Und diese kaputten Mitochondrien, die nicht mehr richtig funktionieren, die werden dann abgeschoben über diese Nanotubes in die T-Zelle. Und das heißt, die T-Zelle erhält diese nicht funktionalen Mitochondrien und die haben auch noch so ein Protein außen auf der Hülle drauf, USP30 heißt das. Und das verhindert, dass die T-Zelle diese Mitochondrien wieder los wird. Das heißt also, diese Mitophagie, dass die selber wieder verdaut werden, aufgefressen werden, das wird verhindert durch dieses Protein. Und das induziert so einen Stress in der Zelle, dass die verbliebenen gesunden Mitochondrien in der T-Zelle kaputt gehen. Das heißt, am Ende hat sie nur noch diese kaputten Mitochondrien. Und der Professor Jörg Bergemann, den ich gut kenne, der sagt immer so quasi, das ist ein molekularer Einbruch und die Krebszelle klaut dem Polizeiauto den Treibstoff. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Und Mitochondrien sind sowieso ganz interessant. Also außer dass sie ATP produzieren, regulieren die Apoptose, also den programmierten Zelltod. Die können auch wandern. Ja, also sie können quasi austreten und auch von Zelle zu Zelle wandern, hat man jetzt auch festgestellt, dass sie sich so langsam bewegen. Es gibt so ganz lustige Videos. Was man machen kann, um die zu stärken, also auf der einen Seite viele Antibiotika-Curses schwächen die Mitochondrien. Da gibt es diese Enzymbionten-Theorie, das heißt also, dass die Mitochondrien waren irgendwann mal Mikroorganismen, die eine Endosymbiose eingegangen sind mit der Zelle. Dementsprechend sind die eben rezeptiv und empfindlich auf Antibiotikatherapien. Das heißt also, Mitochondrien kann man stärken, auf jeden Fall wieder durch eine gesunde Ernährung natürlich, Bewegung, ja, das ist also Kraftsporttraining, das induziert sehr viele Mitochondrien.
Also macht das dann Sinn, die Mitochondrien zu stärken, wenn die Krebszellen die dann klauen können? Oder stärken wir die dann sozusagen für den Krebs?
Nee, das, okay. Also ich glaube, so kann man das nicht, allgemein sagen. Aber wir sind auch in der Krebsprävention ja noch.
Stimmt.
Definitiv. Also es gibt auch ganz gute, also es ist sehr interessant, Coenzym Q10, definitiv, super interessant für die Mitochondrien. Spermidin ist auch sehr interessant, wobei so ein Weizenkeim beispielsweise auch drin. Und dann gibt es ganz viele andere, NAD+,
Alpha-Liponsäure.
Alpha-Liponsäure, genau.
Okay. Ja, also das ist dann auch was man präventiv gut machen kann, auf die mitochondriale Gesundheit achten.
Ja, definitiv. Also ich glaube, ja, wenn man irgendwie Bewegung, Sport, Krafttraining und dann, wie gesagt, wenn man noch on top dann noch was machen will mit Supplements, auch wenn die Evidenzlage da sehr unklar ist noch, dann kann man das auch
machen. Okay, also abgesehen von den typischen onkologischen Screenings gibt es tatsächlich viel, was wir selbst in der Hand haben. Du hast anfangs schon gesagt, wir haben sehr viel selbst in der Hand. Trotzdem ist es, denke ich, wichtig zu sagen, selbst wenn man alles in Anführungszeichen richtig macht, was wahrscheinlich keiner schafft, weil wie gesagt, es sind überall auch Schadstoffe um uns rum, jeder hat mal Stress, es kann jeden treffen, auch wenn man gefühlt alles richtig macht. Also man hat nicht die volle Kontrolle, dennoch gibt es viel, was wir machen können. Und das zeigt es auch, also viele von uns sind eben schon überbelastet und es gibt viele Hebel, an denen wir allen noch drehen, schrauben können.
Auf jeden Fall. Auch wenn man eine Krebserkrankung bekommen hat und danach die Nebenwirkungen zu mindern oder sagen, das System, das Milieu wieder so zu verbessern, dass auch eine Rezidivwahrscheinlichkeit geringer wird. Also da kann man sehr viel machen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Studie, die jetzt auf der Astro vorgestellt wurde, Das war Bewegungstherapie nach Darmkrebs. Und die hatten einen Personal Coach, die Patienten. Und die wurden auch 5 Jahre lang gefollow-upt. Ich glaube, für 2 Jahre hatten sie diese Intervention, dass sie halt eben regelmäßige Bewegungstraining bekommen haben. Das waren verschiedene, man konnte verschiedene Sachen machen. Die gucken immer auf diese Äquivalenzstundenzahl. Das war ziemlich abgefahren, weil die hat, sagen die, das Ergebnis war eine Risikoreduktion von, glaube ich, 40%. Und damit hatte 40-60% sogar, dass der Krebs wiederkommt. Und hatte damit eine Effektstärke wie eine adjuvante Chemotherapie. Und es wurde so ganz suffisant dann so vorgezeigt, diese Folie. Das war das sozusagen von der gleichen Effektstärke wie Carboplatin und ein anderes Chemotherapieagens, nur durch Bewegung. Also ich glaube, Bewegung ist definitiv ein guter Hebel.
Bei eurer Arbeit bei Holistic geht ihr da auch so ran? Also macht ihr schon viel von diesen Lebensstil-Themen und natürlich bestimmt auch wahrscheinlich viele Tests, weil ihr diesen funktionellen Ansatz habt, richtig?
Ja, ganz genau. Also wir haben so eine Matrix, wo eben diese ganzen Root Causes im holistischen Fragebogen erarbeitet werden. Dazu gehören auch, da haben wir jetzt nicht gesprochen, Beziehungen, also Relationship, Stress. Ja, habe ich viel Stress, bin ich sehr im Sympathikus, also aktiviere ich so mein Stresssystem. Gibt es auch sehr, sehr spannende Sachen, so was Adrenalin, also dieser Stressmechanismus im Körper macht. Vielleicht kann ich dazu noch kurz was sagen. Zum Beispiel gibt es Studien zu Propranolol, so ein unselektiver Beta-Blocker. Und der blockt sozusagen, es gibt selektive Beta-Blocker, die wirken nur auf die Rezeptoren im Herzen. Das heißt also, die blocken Noradrenalin, Adrenalin raus, Katecholamine neben Nieren gebildet unter Stress und verhindern, dass also die senken die Herzfrequenz. Und dann gibt es eben unselektive, die wirken beispielsweise auch im Gehirn. Und da gibt es super spannende Studien, also sowohl präklinisch, dass die auch Gefäßwachstumsfaktoren gehemmt werden, aber auch so Entzündungsmediatoren, Interleukine auch reduziert werden. Und da gab es auch eine Studie mit kutanen Melanom. Und die Patienten, die hatten auch einen signifikanten Überlebensvorteil von 40-60% im Vergleich zur Kontrollgruppe. Nur durch eben, also ich glaube, von Relapse-Rate von 60% auf 15% runter. Also schon auf recht eindrücklich. Und da finde ich auch zum Beispiel einen Vagusnervstimulator interessant, dass man eben diesen Vagus stimuliert oder eben halt generell Stress reduziert durch eben Meditation, durch Joggen, Waldbaden, dass man irgendwie Natur ist, was einmal
gut. Atemübungen.
Atemübungen, genau, kannst du super gut den Vagus stimulieren. Breathwork.
Diese Vagus-Stimul, dieses Gerät, was du meinst, ne? Das ist also ein Device, ein Gerät, was man irgendwie ins Ohr macht.
Genau.
Und dann
das ist so zyklisch, gibt es so einen ganz leichten Stromimpuls und der aktiviert den Vagus-Stimulator. Wir wollen auch eine Studie jetzt aufsetzen mit dem TVNS-Hersteller und weil ich sehe so ein großes Potenzial. Gerade bei Krebspatienten, die Immuntherapie bekommen, weil die Immuntherapie wirkt natürlich besser, wenn du ein aktiveres Immunsystem hast und ein moduliertes Immunsystem. Und genau, also diese Punkte gucken wir uns eigentlich alle an. Dann Lebensstilfaktoren natürlich, Noxen.
Es kommen ja nicht nur Leute zu euch bei Holistic, die Krebs haben, sondern auch für andere Themen, richtig?
Genau, also wir sind ja vor allem telemedizinisch in der Schweiz. Und das Problem ist so bei der Telemedizin ist, dass du so sehr komplexe Erkrankungen eigentlich nicht telemedizinisch betreuen darfst. Da muss es eigentlich physischen Kontakt. Zum Beispiel bei Krebserkrankungen ist das so. Dementsprechend haben wir uns auf diese Kernthemen Gewichtsmanagement, Frauengesundheit und Darmgesundheit fixiert, weil das einfach große Themen sind, die in der Schulmedizin teilweise nicht wirklich vollständig und ganzheitlich abgedeckt und behandelt werden. Also oftmals sind die durchdiagnostiziert mit Darmspiegelung. Und sind sagen als gesund, aber haben eben diese chronischen Beschwerden. Und da kannst du halt sehr viel machen. Und dann hast du schon sagen, zwei Bestandteile, die halt auch in der Krebsprävention wichtig sind, wie Leaky Gut behandelt oder eben eine Östrogendominanz, die auch im Zusammenhang steht mit Brustkrebs oder Gewichtsmanagement, ganz klar. Auch unterstützend, wenn man ja eine Peptidtherapie macht mit GLP-1-Analoga oder sowas, kann man es auch sehr gut unterstützen.
Okay, ja, wir haben jetzt viele Themen abgedeckt. Ich denke, es kam hoffentlich raus, dass man schon viel machen kann.
Ja, total.
Gibt es sonst noch was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest, einerseits in Sachen Prävention, aber auch vielleicht denen, die selber betroffen sind oder jemanden kennen, der oder die betroffen ist, was man machen kann, wo man sich vielleicht für weitere Informationen hinwenden kann oder was man ausprobieren kann, was vielleicht in der Schulmedizin in der Regel nicht so empfohlen wird?
Ja, absolut. Also auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Selbstwirksamkeit, ich glaube, das ist ganz zentral, dass man auch das Gefühl hat, man kann was verändern. Und dann schauen, welche Angebote gibt es, vielleicht auch heimatnah. Gibt es irgendwie einen Arzt, der auch so ein bisschen die integrative medizinische Seite abdeckt, Komplementärmedizin oder auch mal ein guter Heilpraktiker. Und ja, dann natürlich, ja, sind wir natürlich da. Ich bin auch noch in Charlottenburg in der Therapraxis. Das sind so Sachen, die man machen kann.
Ja, wir verlinken natürlich auch Holistic und wenn du irgendwie Social Media hast, ich weiß nicht, ob du da irgendwie Informationen teilst auch.
Genau, ist bis jetzt noch nicht so sehr, aber es ist jetzt geplant auf jeden Fall.
Okay.
Aber gerne, ja.
Super, Julian, vielen Dank für all die Infos und
Ja, danke.
Gutes Gespräch, danke
schön. Ja, fand ich auch.